des lebendigen Gottes hören, wollen wir noch einmal miteinander in die Stille gehen und in der Stille darum bitten, dass unser Herzen sich für den öffnen, der jetzt in unserer Mitte ist, durch sein Wort. Unseres Fußes leuchten und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Als Gottes Wort möchte ich euch ein paar Verse aus dem Römerbrief des Apostels Paulus weitergeben. Die Kapitel 12 bis 14, die bringen eine breite Palette des Lebens einer Gemeinde in dieser Zeit, der damaligen Zeit, aber eben auch in der jetzigen Zeit. Und da sind viele Beispiele. Und in diesen Versen 11 bis 14, 13 Kapitel, da bringt es der Paulus noch einmal auf den Punkt. Da wird gesagt, was ist die Triebkraft eines Gemeindelebens mitten in dieser Zeit? Und da heißt es, und dies alles, was er da erst gesagt hat, tut, weil ihr den Zeitpunkt kennt, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf geweckt werdet. Denn nun ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herangekommen. Lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis, aber anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns anständig unser Leben führen, wie am Tage, nicht mit zu viel Essen und Trinken, Martin Luther übersetzt hier sehr verständlich, nicht mit Fressen und Saufen. Martin Luther, Originaltext. Nicht mit geschlechtlichen Ausschweifungen, nicht mit Zügellosigkeiten, nicht mit Streit und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und tragt Sorge für das Fleisch nicht so, dass ihr in Begehrlichkeiten geratet. Herr, segne dein Wort jetzt an uns allen. Amen. Heute haben die Bahnreisenden viele Probleme, nämlich mit der Verspätung. Aber ich muss es sagen, in DDR-Zeiten gab es das auch schon. Ich bin viele Jahre nach Leipzig gefahren, Studium, und dann hatte ich noch in der Diakonie mal ein paar Jahre zu arbeiten. Und da ist man ja immer mit dem Zug gefahren. Ich konnte ja noch nicht mal Auto fahren damals. 13:10 fuhr der D-Zug aus Rostock kommend ab Leipzig Richtung Zwickau. Einmal ist es tatsächlich passiert, ich komme auf den Bahnsteig, kommt ein Lautsprecher, Achtung, der D-Zug aus Rostock zur Weiterfahrt nach Zwickau hat in seiner Ankunftszeit 60 Minuten Verspätung. Und ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Ich dachte, jetzt gehe ich nochmal in die Stadt, besorge noch was und so lange bleibe ich ja nicht stehen. Und eine Viertelstunde vorher bin ich dann wieder da. Ich war auch eine Viertelstunde vorher da, aber der Zug war eher gekommen und bereits abgefahren. Da stehst du dort. Versteht ihr? Ich habe eben nicht mit ihm gerechnet, habe gedacht, hat Zeit. Was sagt der Paulus seinen römischen Mitchristen? Und hier werden Christen angesprochen. Hier werden Leute angesprochen, die schon ein Glaubensverhältnis zu dem lebendigen Gott haben. Das müsst ihr mal hören. Ihr wisst doch den Inhalt der Zeit. Seit Jesus auf die Welt gekommen ist, seit Gottes Sohn als Mensch in die Welt gekommen ist, ist etwas in der Welt, liegt etwas in der Luft, das vorher nie da war. Und seitdem wisst ihr doch, weil ihr das auch erlebt und darum wisst, nicht bloß bei der Weihnachten in die Kirche geht, sondern weil ihr von diesem gekommenen Christus wisst, dass dieser Christus bedeutet, der als Krippenkind in der Krippe gelegen hat, aber nicht mehr liegt. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Probleme, wenn wir singen, alle Jahre wieder und so weiter. Ja, aber als wenn sich alles im Kreis dreht. In der Bibel dreht sich gar nicht im Kreis. Da geht's linear voran. Also, ihr wisst, dass die Stunde schon da ist. Wir sagen immer, Gott tut heute noch Wunder, das liebe ich gar nicht so. Noch, als wenn er so wie der Gustav, der 96, aber der arbeitet immer noch im Garten. Nein, unser Gott ist schon da, schon, das schon ist wichtig. Und er ist schon da, die Stunde ist schon da. Jetzt sagt er das zu Christen, wohlgemerkt, nicht zu Heiden, die noch gar nicht von Gott wissen, sondern zu Christen. Darf ich jetzt mal so ganz konkret sagen, er sagt es zu uns. Und ich höre es jetzt als allererster, für mich. Die Stunde ist schon da, dass ihr aus dem Schlaf geweckt werdet. Er sagt euch, Schlaf? Ich bin doch voll da. Aber ich höre, dass Christen, eine Gemeinde von Christen, die Jesus schon erkannt haben, es nötig haben, aufgeweckt zu werden, dass sie aufwachen. Und ich merke, Herr, wenn du mir das so sagst, dann ist das wie ein Weckruf. Also, wenn ich so im Alltag beschäftigt bin, wenn mich alles so gefangen nimmt, tatsächlich, manchmal geht mir's irgendwie ein bisschen ins Abseits. Ich rede bloß mal von mir. Natürlich bin ich Christ, selbstverständlich, aber, ja, und dann kennt ihr ja die Stelle, nicht, wo Jesus einmal von den 10 Jungfrauen spricht. Also die, ne, die einen haben Öl, die anderen nicht. Aber eins ist ihm gemeinsam. Als der Bräutigam nicht kommt oder sich verspätet, was machen sie? Sie schlürfen ein. Das war nicht ganz richtig, ganz gedacht, aber sie schlafen ein, ja. Guck mal, sie schlafen ein. Alle miteinander. Toll, ne? Und dann kommt der große Ruf, der Bräutigam kommt. Und siehe da, sie wacht auf. Es gibt in der Bibel auch den Propheten einen Wächterruf bei Hesekiel. Der Wächter soll rufen. Und wenn er es nicht macht, dann versäumt er das Entscheidende. Und Jesus sagt in Lukas 21, wo er über die Endzeit spricht, war das, was da kommt, wie Matthäus 24 auch, da sagt er, wenn das alles anfängt zu geschehen, und du das mal auf die gegenwärtige Zeit beziehen, die wir alle erlebt haben, wir haben doch alle irgendwo Informationsmöglichkeiten über die Gegenwart, bis in die letzten Tage vor Weihnachten hinein. Wenn ihr das geschehen werdet, wenn das anfängt zu geschehen, das ist ungeheuerlich, dann zieht die Köpfe ein und die Bettdecke über dem Kopf und sagt, ich will nicht mehr hören und sehen. Steht das dort? Was steht dort? Wenn ihr das alles geschehen seht, merkt ihr, wie aktuell das ist, dann, also im wörtlichen heißt, richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Und das heißt nicht, Kopf hoch, es wird schon wieder besser. Das ist so die weltliche Art, jemanden so ein bisschen zu trösten. Kopf hoch, Ohren steif halten und was weiß ich, was es alles so gibt. Lasst uns sowas nicht sagen. Nein, erhebet eure Häupter, wie geht es weiter? Weil sich eure Erlösung naht. Ist doch wunderbar. Wenn man das sieht, dann muss ich doch gucken, wie ein Kind das sofort sehen muss, was ist da Neues? Ja, da kommt etwas. Nein, nicht etwas, da kommt er. Und deshalb ist das hier gesagt, unsere Rettung ist näher, als wir gläubig wurden. Es ist ein linearer Prozess, es geht voran. Und das sagt nicht irgendjemand, der jetzt sich hinstellt, sagt, ich bin wieder neue Messias, mit mir kommt neue goldene Zeitalter und ich mache alles richtig und als wenn er nur mich hat und so. Nein, 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 so einer sagt das hier nicht, sondern hier spricht der, der wirklich zum Aufbruch bringt, der uns wach macht. Siehst du, dass ich komme, dass die große Zielrichtung nimmer mehr in den Blick kommt. Wir erleben Furchtbares, was am 7. Oktober passiert ist vorhin Jahr noch. Was sagt die Offenbarung? Der Teufel, den manche so als Mythos abtun, was Besseres kannst du dem gar nicht machen. Das sagst du, den gibt's doch gar nicht. Da reibt er sich die Hände. Ich denke nicht dran, ihn zu verschweigen, aber ich glaube nicht an ihn, indem ich ihm Vertrauen schenke oder irgend sowas. Er ist der Widersacher Gottes, aber er ist auf die Erde geworfen und hat großen Zorn. Und das haben wir am 7. Oktober gesehen und das sehen wir in der Ukraine und in Afrika und so weiter. Er hat großen Zorn und wie geht es weiter? Weil er weiß es, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Toll. Er muss es der Welt zeigen. Ich habe eine Wut, weil ich nicht mehr viel Zeit habe. Da kann ich nur sagen, Halleluja. Es ist er, der uns sagen muss, es geht mir an den Kragen. Und deswegen diese furchtbaren Ausbrüche, die er noch macht. Und alle Welt steht gegen Israel. Aber wir wissen, er hat verspielt. Und ich freue mich gerade in der Zeit, euch heute Abend und mir genauso. Denn ich brauche es genauso, ich brauche es unheimlich, sagen zu können, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Kommende. Jesus hat die Zukunft. Jesus ist der, der zum Ziel führt. Und deswegen ist der Tag nahe, noch nicht da. Die Nacht ist noch da, und zwar kräftig, aber sie ist nicht mehr übermäßig endlos weit entfernt, nicht mehr. Ihr kennt doch das, dass man manchmal jetzt in der Zeit so, da kommen halt so Gedanken zu sagen, es ist 5:12, ne? Und manche sagen 2:12 und oh, ne? Da kriegt man ja Angst, weißt du? Aber weißt du, was du nach der Bibel sagen musst? Du musst es nicht, aber du darfst es sagen. Nach der Bibel brauchst du nicht mehr sagen, es ist 5:12. Sondern weißt du, was du sagst? Das kannst du heute Abend sagen. 5:12. Ja. Aber dann denkst du vielleicht mal dran, dass du sagst, Moment mal, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es ist nicht 5:12, sondern es ist 5 vor Sonnenaufgang. Wie wäre es eigentlich mit diesem Umschalten mal, dass wir sagen, das ist unsere Hoffnung. Wir haben einen, der das Licht der Welt ist und als Licht der Welt stärker als alle Sonnen des Universums auf dem Wege ist, sichtbar zu kommen und seine neue Welt zu bringen. Darauf sind wir unterwegs. Und deswegen sagt er, nun legt ab oder lasst uns ablegen alle Werke der Finsternis, alle Verführung, alles, was uns gefangen nehmen will. Das geht bis in die Praxis hinein. Zum Beispiel hier, nicht? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich bin ein Überlebender aus der Steinzeit, deswegen kann ich da nicht so mitreden. Meine Frau ist immerhin schon in der jüngeren Bronzezeit. aber manchmal, ich mache mich zu hier. Wenn das schon Kinder alle, habe ich erlebt in Hartenstein, kommt ein 10-Jähriger, ne? Im horizontalen Bereich. So. Ich konnte nicht so schnell weg, war sein Kopf in meinem Bauch. Und da habe ich gesagt, entschuldige bitte, ich stehe gerade hier. Ach so, ja. Ich dachte, na, hier könnte vielleicht doch mal was geschehen. Das kam heute auch in Nachrichten, ne? Jugendliche, und, naja, ist nicht unser Thema, aber das ist das Problem. Wir werden in diese Dinge hineingezogen, merken manchmal gar nicht, wie wir gezogen sind. Nein, sagt er, lasst uns ablegen. Wir dürfen es, wir dürfen die Freiheit nehmen. In der Freiheit lasst uns anlegen die Waffen des Lichtes. Da spricht er von Waffen. Naja, man hat manchmal so den Eindruck, manche, die denken so, ach, wir sind schon im Himmel. Also ich bin noch nicht im Himmel. Merkt ihr das vielleicht auch, da müssen wir viel reden, dass wir noch nicht im Himmel sind. Aber wie gehen wir damit um? Die Waffen des Lichtes, das ist Kampf. Aber der Kampf ist anders als hier, so hier. Oder drauf mit Messer, was jetzt so üblich ist. Sondern das ist ein anderer Kampf. Das ist ein Kampf. Dass wir wissen, einer hat längst gesiegt. Einer tritt für uns ein. Einer ist der Sieger, der für uns kämpft. Da muss ich euch mal sagen, wir haben das in unserem Leben wirklich oft erlebt. Als Pfarrer erlebst du Unglaubliches, wenn es auf einen kommt, an der Front. Aber habt ihr heute die Lesung gehört, Römer 8? Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber dann dachte ich, Mensch, das musst du mit sagen. Wie die losging, Römer 8, das erste Wort, was gelesen hat, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wunderbar, ne? Und jetzt muss ich was ganz Persönliches sagen. Ich habe einfach mal, müsst ihr auch mal machen, ich habe einfach mal in Herrnhut vor Jahren angerufen, habe gesagt, mein Geburtstag sage ich euch jetzt nicht, aber ist schon länger her, ne? Und können Sie mir mal die Losung von diesem Tag nennen? Und da dachte ich, ich höre nicht richtig, Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns, Wer mag wider uns sein? Das klingt ja nicht gerade, dass ich immer auch so, nicht wahr, so ein friedliches Leben habe, aber wer mag wider uns sein? Es sind schon welche, aber ist Gott für uns? Und weil ich gerade dabei bin, an unserem Hochzeitstag, den wir nächstes Jahr wieder feiern dürfen, unter 50. Ne? Aber da haben wir vor dem Standesamt miteinander im Pfarrhaus Neuwelt die Losung gelesen. Und wisst ihr, wie die hieß? 2. Mose 14. Der Herr wird für euch streiten, schon wieder. Aber, richtig. Und ihr werdet stille sein. Ich habe zu meiner Frau gesagt, was ist denn das für eine Losung heute? Ja, und so sind wir in die Ehe gegangen. Also, wir sind noch zusammen. Ja. Aber es hat sich erwiesen, dass wir unter unwahrscheinliche Kämpfe gekommen sind. Und was war unser Kraftinhalt? Der Herr wird für euch streiten. Unsere Waffen waren immer wieder Gebet, Glaubensaufblick, um die feurigen Pfeile des Bösen zu löschen, wie es Epheser 6 heißt, weil unser Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Mächte dieser Welt. Epheser 6. Da ist Wunderbares geschehen. Und das ist dieser Kampf, in den wir nun auch im neuen Jahr hineinkommen. Aber wie gesagt, wir haben einen, der für uns streitet. Und einen, der längst weiß, wie er mit uns umgeht. Wir dürfen auf ihn blicken, auf sein Kommen blicken. Es kommt der Herr, der Herrscher. Es kommt der lebendige Gott. Und wir dürfen wirklich wissen, wir werden durch ihn durch die Zeit hindurchkommen. Wir werden den Blick geschärft bekommen. Je kritischer es wird, desto mehr ist er in unserer Mitte. Wir werden nicht in die Gefahr geraten, uns gegen Israel zu stellen. Wir werden nicht in die Gefahr geraten, irgendwie einen Mordfeldzug gegen ein Volk in irgendeiner Weise noch zu rechtfertigen oder noch zu verstehen. Für Mord gibt es kein Verständnis. Aber ihr Lieben, wir haben vor ein paar Wochen ukrainische Christen erlebt in Bokau, die dort gesprochen haben, ein Zeugnis gegeben haben und die gesagt haben, sie sind aus der Ostregion, wo es am schlimmsten ist. Wir haben jahrelang um eine Erweckung gebetet und jetzt ist sie da. Jetzt, was die für ein Zeugnis gegeben haben, unser Sieger kommt und er hat den Sieg errungen. Das ist das Wunderbare. Wir haben einen Herrn, wir haben einen Retter, der uns aus der Verlorenheit herausholt. Mit dem gehe ich ins neue Jahr. Und ehrlich gesagt, da brauche ich nicht unbedingt große Böllerei. Zumindest nicht welche, die so im Hinterkopf sagt, die Schwellengeister vertreiben. Nee, die brauche ich nicht vertreiben mit einer Böllerei. Heute Abend gehen wir mit Gebet ins neue Jahr und damit weiter auf dem linearen Weg Richtung Kommen des Herrn. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr alles so kommen wird und was wir mit Jesus nächstes Jahr erleben werden. Und da täte ich gerne wieder mal kommen. Und da täte ich mal sagen, was habt ihr erlebt? Ja. Oh. Und dann, aber, guck mal ein, ich bin noch da. Ist das nicht ein Wunder? Was haben wir durchgemacht? Aber wir sind noch da. Ist das nicht wunderbar? Sonst wären wir ja heute Abend nicht. Also, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und den, der die Zukunft in Person ist, empfangen wir jetzt im Abendmahl. Ganz leibhaft. Wir nehmen heute Abend die Zukunft, die ihm gehört und die er in Person ist, in uns auf. Mit dieser Zukunft im Abendmahl gehen wir heute nach Hause und wachen morgen früh, oder beziehungsweise wir gehen erst morgen, nächstes Jahr schlafen, ne? Ich weiß es nicht, aber wunderbar, so gehen wir rein. Nicht, dass wir uns zuböllern, sondern dass wir wirklich mit ihm ins neue Leben hineingehen. Er lebt, liebe Gemeinde, in Wildenau. Das ist doch herrlich. Und da können sie noch so wild gegen uns sein. Er ist Sieger. Und mit dieser Erwartung gehen wir, wenn wir schon mal eingeschlafen sind, ne? Wie ich vorhin sagte, lade ich euch ein und ich gehe mit. Wir machen einen kleinen Ortswechsel. Macht mit, pass mal auf. Aus dem Schlafsaal ins Wartezimmer. Hä? Wer hat das gewusst? Und da sitzen wir nicht rum und warten vergeblich. Wir erwarten mit Recht. Jesus kommt.